der Baustellen-Podcast. Willkommen in Hanschesheim.
Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast des Hanschesheimer Handwerker- und Gewerbevereins, der Sie in der nächsten Zeit bis zum Ende der Baustelle in der Dossenheimer Landstraße begleiten wird. Wir sitzen hier wieder hoch über der Baustelle in den Räumlichkeiten der Firma Niebel. Wir, das bin ich, Johannes Laule.
Carmen Niebel.
Und heute haben wir einen besonderen Gast.
Gerd Würzner.
Ja, das ist ganz großartig und wieder mal bin ich schrecklich aufgeregt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, dass Sie uns die Ehre erweisen, hier in unserem Podcast zu sein. Danke dafür.
Ja, ich bin auch gerne da, aber ich glaube, wir kennen uns so lange. Du kannst mich ruhig so wie üblich auch duzen als Eckart. Und schön, dass ich hier sein darf.
Oh, sehr schön. Das erleichtert das Ganze. Vielen Dank.
Ja, hervorragend. Wir starten ja in unserem Podcast immer mit ein bisschen einem persönlichen Teil. Wer bist du? Was ist dein Geschäft? Jetzt das Geschäft als Oberbürgermeister. Ich denke, da bekommt man sehr viel mit. Aber zum Thema, wer bist du? Ich habe gelesen, du bist in Goslar geboren und dann zum Studieren nach Heidelberg gekommen. Und jetzt wohnst du in Ziegelhausen. Und hast du immer in Ziegelhausen gewohnt oder hast du Heidelberg in deiner Studentenzeit weitläufig erkundet?
Also ich glaube, ich habe Heidelberg in allen Stadtteilen erkundet. Als Studierender, aber auch Mannheim. Ich habe ja in Mannheim angefangen. Und was eine schöne Geschichte ist, im Hinterkopf zu haben, ist, meine Eltern haben sich hier in Heidelberg verliebt. Ja, Jurastudium, sie gingen auf das Höhere Töchternheim und wir sind erst danach, also meine Eltern danach, nach Goslar gezogen und deswegen bin ich in Goslar geboren und später irgendwie auf verschlungenen Wegen zurück nach Heidelberg gekommen.
Okay, also ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Genau. Haben wir jetzt schon mal gehört, die Geschichte, ne?
Das haben wir schon mal gehört, ja.
Genau. Und Hanschesheim, hast du auch mal gewohnt?
Nein, aber in Dossenheim, oben kurz unterhalb vom Steinbruch. Ich habe es immer geliebt, durch Hanschesheimer Feld dann ins Neuenheimer Feld zu fahren. Ich habe da damals auch nachts im Rechenzentrum gearbeitet. Es war immer schön, wenn du dann ein bisschen durch die Natur wieder zurück in deine Studentenbude gefahren bist.
Das kann ich mir vorstellen.
Und wenn du jetzt Hanschesheim hörst, jetzt als Oberbürgermeister oder auch als Bürger der Stadt, an was denkst du da als erstes? Was fällt dir da ein zu Hanschesheim?
Ja, Hanschesheim ist noch sowas Natürliches. Es gibt unglaublich viele Vereine hier. Man kennt sich noch untereinander. Es hat landwirtschaftliche Betriebe, auch sehr moderne Betriebe. Durch die Nähe zum Neuenheimer Feld natürlich diese Melange zwischen alt und neu und supermodern und historischer Ort, Hanschesheim per se. Also ich glaube, das ist auch der Reiz von Hanschesheim, auch die netten Kneipen, die es hier gibt, die alle noch sehr urig sind. Eine tolle Struktur auch, man merkt das ja bei der Kerbe auch. Also das, was du hier über Rugbyvereine, Fußballvereine, über alles Mögliche hast, selbst die Kirche hat hier noch einen richtigen Stellenwert innerhalb dieses Stadtteils. Das merke ich in anderen Stadtteilen nicht mehr ganz so stark, je mehr da ins Zentrum der Stadt gehst. Also von daher, hier scheint die Welt noch fast in Ordnung zu sein, obwohl hier natürlich auch ein großer Veränderungsprozess stattfindet.
Ein Verein hier in Hanschesheim, Carmen, ist der Handwerker- und Gewerbeverein, der ja hier den Podcast produziert. Carmen?
Ja, ganz genau. Wir haben tatsächlich das ja initiiert, einfach auch für die Baustelle, damit wir nicht vergessen werden, damit die Leute einfach wissen, wir sind da und wir sind für sie da, auch während der Baustelle. Und das ist jetzt genau mein Einsatz. In unserer allerersten Folge haben wir gesagt, ja, wir produzieren das und bezahlen das, aber wir hoffen, dass wir halt noch Spender finden sozusagen. Und tatsächlich darf ich jetzt verkünden und mich einfach mal dafür bedanken, dass sowohl das Stadtteilbudget, ein Teil von dem Stadtteilbudget für Hanschesheim haben wir bekommen für den Podcast und ein großer Teil auch von einem Baustellenunterstützungsfonds. Das musste ich ablesen, das Wort jetzt. Ich finde das ganz, ganz großartig, dass es hier in Heidelberg sowas gibt, dass man auch die Möglichkeit hat, mal was ganz Neues auszuprobieren und ist nicht eingeschränkt, sondern die Stadt sagt, hey, ja, wenn das eine coole Sache ist, dann unterstützen wir das. Und ich glaube nicht, dass es das in vielen Städten gibt. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und da würde ich jetzt einfach mal Danke sagen.
Ja, vielen Dank.
Nehme ich gerne mit. Gebe es auch an mein Team weiter.
Sehr schön.
Ja, der Baustellenunterstützungsfonds ist ja nicht das Einzige, was die Stadt hier im Rahmen der Unterstützung der Stadt Heidelberg macht. Das Amt für Wirtschaftsförderung ist da auch beteiligt. Kannst du da irgendwie ein bisschen was dazu sagen, wie die Stadt Heidelberg die Geschäfte hier noch unterstützt, außer jetzt unserem Podcast?
Also das erste Mal, so eine Baustelle ist natürlich ein wahnsinniger Eingriff. Auch wenn 2,5 Jahre später alles wunderschön ist, das ist das, wovon wir natürlich träumen, sind diese 2,5 Jahre schon wirklich ein harter Weg. Das muss man ganz offen sagen. Das haben wir auch bei den anderen Baustellen immer wieder feststellen müssen. Rohrbacher Straße, viele andere, die wir hatten. Also es wird hart für die Betriebe, das wissen wir. Wir versuchen das auch finanziell etwas zu puffern über den Baustellenunterstützungsfonds. Aber wir können das natürlich nicht in Gänze machen. Das muss man einfach wissen. Von daher bieten wir natürlich alles an, was an Möglichkeiten besteht, um die Betriebe dennoch zu unterstützen. Beschilderung, wie die Betriebe erreichbar sind während der Bauphase, spielt eine ganz entscheidende oder riesige Rolle. Viele denken ja, du kommst da gar nicht mehr hin. Doch, die Wege sind nur anders. Guck dir bitte die Beschilderung an. Also eine detaillierte Beschilderung ist wichtig, dass wir die Möglichkeiten schaffen, auch zu parken in der Nähe oder direkt bei den Betrieben oder wie ihr das hier gemacht habt, dass auch Anwohner selbst eure Betriebsparkplätze dann auch abends und nachts nutzen können. Also genau dieses Zusammengehen, das ist das, was man als Unterstützung am meisten machen kann und dann auch den Bauprozess im Detail mit zu begleiten, damit immer auch die Zufahrten zu den Betrieben allein gewährleistet sind. Denn es ist klar, wenn ich jetzt gerade die Gasleitung wechsle, dann ist die Straße offen. Ich kann gar nicht physisch in den Betrieb einfahren. Ich brauche jetzt aber Material aus dem Betrieb, was ich rausfahren kann. Wie kann ich das organisieren? Okay, bis 10 Uhr morgens könnt ihr noch fahren. Dann geht's leider nicht mehr. Also bitte jetzt bis 10 Uhr, erst morgen früh um 8 geht's dann wieder los. Das muss im Detail nachjustiert werden. Und das ist dann auch eigentlich das, was den Betrieben am meisten hilft.
Und das funktioniert auch ganz gut. Also wir haben ja immer den runden Tisch. Und es gibt ja zwei Männer, die dafür zuständig sind, die man quasi Tag und Nacht anrufen kann. Oder das ist, glaube ich, sogar ein ganzes Team, was das macht. Und wenn man da wirklich aktiv hinten dran ist und sagt, hey, ich muss aber dann morgen und so, und es funktioniert. Also bisher, was ich so höre, funktioniert es. Und da sind wir auch relativ dankbar für, dass das so funktioniert. Weil es ist auch, glaube ich, nicht so ganz selbstverständlich.
Ja, also das freut mich zu hören, dass es auch funktioniert. Es gibt immer bei so einer Riesenbaustelle natürlich auch das eine oder andere Mal hängt auch die Beschilderung falsch rum. Also man muss immer dranbleiben, man muss nachjustieren, dann kann das auch zumindest so erträglich dann ablaufen, dass man nachher auch sagen kann, das hat sich wirklich gelohnt.
Genau.
Zum Funktionieren hätte ich noch eine Frage. Also ich nehme das ja jetzt hier als Anwohner wahr. Und für mich, muss ich sagen, gestaltet sich der Bauablauf ja als nicht ganz so großen Eingriff in mein tägliches Leben, wie ich es befürchtet habe. Wie ist denn ja die Einschätzung der Stadt Heidelberg? Läuft die Baustelle gut an? Hat sie gut begonnen? Oder sind wir schon im Zeitverzug? Oder?
Also die Baustelle läuft aus meiner Sicht, von dem, was ich weiß, sehr gut. Sie ist im Zeitplan. Wir haben das erreicht, was wir wollten, dass auch Teil derer, die nach Heidelberg einpendeln, tatsächlich auf den ÖPNV umgestiegen sind. Wir haben die Vertaktung, also die Verdichtung des Straßenbahnnetzes nach Dossenheim, nach Schriesheim, nach Weinheim deutlich erhöht. Das hat doch einige zum Umsteigen bewogen. Viele der, die weiter mit dem Pkw kommen, nutzen auch nicht mehr die Dossenheimer Landstraße, sondern gehen auf die Autobahn. Das merken wir auch am Autobahnkreuz Heidelberg tatsächlich. Aber es ist noch verhältnismäßig. Also von daher hat sich das ganz gut schon trotz dieser kurzen Zeit eingependelt. Und wir haben auch festgestellt, dass die Durchfahrt durch Dossenheim, die also von Dossenheim kommt, durch Hanschusheim, die einige dann doch noch nutzen, dass das deutlich weniger sind. Und dass die sich auch, und das finde ich auch eine wichtige Botschaft, auch weitestgehend auch an die Geschwindigkeit halten. Also wir machen regelmäßig auch Geschwindigkeitsmessung. Mhm. Und die Anzahl derer, die schneller als 30 fahren, sehr gering. Also von daher sind wir da sehr zufrieden.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass auch, obwohl die Strecke eigentlich frei ist, Richtung Norden, dass da auch sehr viel weniger Verkehr vorbeirollt als vor der Baumaßnahme. Also scheinbar sind auch die Heidelberger, die auspendeln, suchen sich andere Wege. Also das ist zumindest mein Eindruck.
Genau. Also ich meine, es schreckt natürlich auch ab. Willst du durch das Nadelöhr Hanschusheim? Das ist auch gut so, die Botschaft, dass viele, die nur durchpendeln wollen, so wahrnehmen. Und die Hanschusheim als Zielort oder Quellort, wie man das so schön, also die aus Hanschusheim kommen oder dort einkaufen wollen, zur Apotheke, sowas auch immer, zum Metzger oder zum Bäcker, dass die auch die Möglichkeit weiterhin bekommen, dann auch entsprechend einzupendeln.
Wenn wir mal auf die Zeit nach der Baustelle schauen, ich finde schön, dass man jetzt schon feststellt, dass der ÖPNV zugenommen hat, dass der Zuspruch da größer ist. Soll das denn dann auch so bleiben, die Taktung vom ÖPNV? Weil also insgesamt täte es den Handschuhsheimern oder der ja, dem Durchgangsverkehr schon auch gut, wenn es weniger werden würde. Ich glaube, vor der Baumaßnahme wurden mal 23.000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Bleibt man da dabei oder geht man wieder zurück auf die alte Taktung?
Also wir haben jetzt viel Geld in die Hand genommen, um nochmals nachzuverdichten mit zusätzlichen Zügen. Wir übernehmen das momentan alleine als Stadt Heidelberg. Ich gehe davon aus, dass wenn in Zukunft sich auch die Region, wie sonst üblich, auch daran beteiligt, das sind ja nicht nur Heidelberger, die das Angebot nutzen, sondern gerade aus dem Umland, dass man dann auch so ein Angebot aufrechterhalten kann. Ich würde es mir jedenfalls wünschen.
Okay. Was viele Handschuhsheimer im Moment auch gerade umtreibt im Zuge der Baumaßnahmen, ist die große Diskussion um die Bäume, die im Ortsausgang stehen. Im Moment habe ich gesehen, sind sie eingerüstet und es wurden Untersuchungen gemacht. Gibt es da schon Erkenntnisse, ob die Bäume zu verpflanzen sind oder kann man sie erhalten?
Also ja, das ist eines dieser schwierigen Entscheidungen. Ja. Es gibt vieles, was man erhalten kann und erhalten soll. Es gibt dort einen Engpass direkt an dieser Schleife, wo wir technisch keine andere Möglichkeit sehen. Deswegen haben wir auch eine Beschlusslage. Ja, wir müssen da tatsächlich leider die Bäume wegnehmen und wir versuchen jetzt, deswegen läuft ja die Untersuchung, zu prüfen, ob man nicht einen Teilbestand zumindest noch nutzen kann, verpflanzen kann. Das hängt aber vom Wurzelwerk ab. Mhm. Das werden wir jetzt untersuchen.
Okay. Ja, da schauen wir mal. Also ich finde es vom Ansatz her sehr spannend, so große Bäume überhaupt zu verpflanzen. Ist mit Sicherheit auch ein großer technischer Aufwand. Aber es wurde, glaube ich, in Heidelberg auch schon erfolgreich praktiziert, ne?
Das ist richtig, haben wir an anderer Stelle auch schon gemacht. Es kommt aber trotzdem darauf an, wie die Bäume verwachsen sind. Man kann sich das klar vorstellen, wenn ein Baum einfach im unteren Bereich, im Wurzelbereich sich frei entfalten kann, kannst du den Wurzelraum, wenn er dann wächst, immer ein bisschen begrenzen. Dann kannst du auch große Bäume fassbar noch vom Wurzelraum entwickeln lassen. Wenn der sich frei über zig Meter unterhalb einer Betonplatte dann in eine bestimmte Richtung bewegt hat, dann wird es ganz schwierig und dann funktioniert das meistens nicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das stimmt. Hast du jetzt gerade noch eine spezielle Frage, die jetzt kommt, oder sollen wir einfach mal auf die Zukunft von Handschuhsheim kommen?
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ja, weil wir jetzt gerade so von nach der Baustelle sprechen. Hast du eine Idee oder wie? Wir haben ja eben davon gesprochen, dass Handschuhsheim ja jetzt so ein gewachsener Stadtteil ist und dass es hier große Tradition ist, aber auch viel moderner. Und ich glaube, mit der Dossenheimer Landstraße, da kriegen wir schon nochmal einen ganz anderen modernen Anstrich. Mhm. Hast du eine Idee oder eine Vorstellung, wie Handschuhsheim, keine Ahnung, in 10, 15, 20 Jahren aussehen könnte?
Also ich habe da durchaus eine Vorstellung. Also es ist der Stadtteil, der im Norden von Heidelberg quasi ein Eingangsportal auch von Heidelberg darstellt mit einer begrünten Fußgänger-Fahrrad, ÖPNV und einer kleineren reduzierten MIV, also für Fahrzeuge freigehaltenen Achse. Das heißt wesentlich ansehnlicher, wesentlich freundlicher, lädt viel mehr dazu ein, auch auf der Dossenheimer Landstraße, ich sage jetzt mal ein Eis, wie wir das an anderen Strecken auch kennen, mal zu essen, gemütlich, vor der Eisdiele, dass die Betriebe selbst dann wieder ideal erreichbar sind, damit natürlich auch eine hohe Attraktivität haben, auch viel mehr fußläufige Gäste in Zukunft erwarten können, als es heute der Fall ist. Ich bin sicher, dass einige Räume, die derzeit auch nicht mehr genutzt werden, an der Dossenheimer Landstraße, muss man auch ehrlich sein, weil sie eigentlich sehr unattraktiv ist, momentan jedenfalls, dass die eine ganz andere Attraktivität bekommen, auch für Einzelhändler zu sagen, hey, da lohnt es sich tatsächlich jetzt auch, vielleicht ein neues Blumengeschäft zu eröffnen oder eine Apotheke oder was auch immer. Und von daher bin ich sicher, dass durch diese Attraktivitätssteigerung diese Achse von Handschuhsheim eine ganz andere Aufwertung erfahren wird. Wir haben dann ein wesentlich größeres Angebot im Bereich öffentlicher Nahverkehr. Das heißt, man ist zufriedener, wenn man durch diese Achse sich nach Heidelberg bewegt oder nach Handschuhsheim. Der Stadtteil wird deutlich aufgewertet dadurch, davon bin ich fest überzeugt und liegt natürlich ideal auch an unser Forschungs- und Wissenschaftszentrum, das Neuenheimer Feld, angebunden. Das Handschuhsheimer Feld ist weiter als Produktionsfläche auch für Nahrungsmittel, im Bereich Gemüseanbau eine ganz wichtige Fläche, vielleicht noch etwas qualifizierter im Bereich der Direktvermarktung. Ich hoffe, dass noch entsprechend die Anzahl der Betriebe dann vorhanden sein wird, die wir derzeit haben. Das ist nicht so einfach, weil auch für die Betriebe ist es schwierig, eine Zukunftsstrategie auszubauen. Deswegen brauchen wir auch immer die Akzeptanz, dass auch die Betriebe erreichbar sind, auch für die regionale, überregionale Vermarktung. Das muss man ganz offen sagen. Also, dass man auch mal mit dem LKW dahin fahren kann. Also diese Strukturen werden mit Sicherheit dafür sorgen, dass es mit Sicherheit eines der beliebtesten Stadtteile auch weiterhin in Heidelberg sein wird.
Es ist wahrscheinlich jetzt schon. Aber du hast eben gesagt, kleine Cafés und Eis essen und sowas. Das bedeutet ja, dass man diese Außengastro offensichtlich mit einplant. Können wir damit rechnen, dass das dann ein bisschen einfacher wird?
Genau. Also das wollen wir auch ganz aktiv fördern. Das haben wir auch immer gesagt. Nicht nur während der Corona-Zeit. Das ist eines der Schlüsselmerkmale. Wir haben das im Rohrbach-Markt gemerkt. Da haben wir das auch im großen Umfang, also mehr ermöglicht, als das deutlich mehr ermöglicht, als das vorher der Fall war. Das hat auch das Stadtzentrum ganz anders erlebbar gemacht, belebt. Ein Platz zum Austauschen, wo man einfach mal ein bisschen hängen bleiben kann, in Ruhe einen Kaffee trinken kann oder eine Kleinigkeit. Das wird es dann in Hanschesheim in noch größerem Maße geben und das wird dem Stadtteil auch gut tun. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja, das glaube ich auch. Du kommst viel rum und lernst einen Haufen Menschen kennen. Kannst du dich noch an so einzelne Momente erinnern? Also wie ist das? Ich meine, wir hören immer, wenn die Betriebe hier sitzen, ja, und sagen, hey, das ist so mein täglich Brot. Dein täglich Brot ist ja im Prinzip, Menschen zu treffen aus allen möglichen Bereichen des Lebens. Gibt es da so, hakst du das ab nach so einem Tag? Oder sagst du, das war jetzt mal wirklich besonders, eine besondere Begegnung oder ein besonders gutes Gespräch oder, keine Ahnung, ein besonders interessanter Mensch? Oder sind es Sachen, die du dir merkst oder ist zu viel, gell?
Nee, also wir sind alle Menschen. Also wir leben davon, dass wir andere Menschen treffen, ihnen begegnen. Das ist das, was uns bereichert. Ich kenne viele hier aus Hanschesheim persönlich, bin mit vielen noch befreundet. Das, was du hier in Hanschesheim auch erfährst, ist noch dieses persönliche Miteinander. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt keine einzelnen Namen nenne, aber hier findest du noch dieses Herz. Alfred Jakob zum Beispiel, denke ich, nenne mal so einen Namen, der leider schon nicht mehr unter uns ist. Ein toller Malermeister, der mit seinem St. Vitus seine Gemeinde gefunden hat hier in Hanschesheim, der die Gemeindearbeit gelebt hat, ja, der einfach durch und durch Hanschesheimer war, auch bei uns im Stadtrat, damit auch das Stadtgeschehen mit ganz aktiv gestaltet hat, der aber für mich ganz typisch ist, fast sinnbildlich für die Menschen hier im Hanschesheim, die diesen Ortsbezug haben, der natürlich sich auch dann für den Fußballverein oder für den Handballverein oder insbesondere den Rugbyverein dann einsetzt. Die Jungs, die Mädels, die du dann triffst auf der Kerwe, die dann für eine einzigartige Erdbeerbowle sorgen, was viele Auswärtige gar nicht wissen, aber die Insider lieben es. Das sind Sachen, die Hanschesheim auszeichnen. Also es ist, wenn man ehrlich ist, auch noch ein so dieses Dörfliche, was ich mag. Es ist ein internationales Dorf, so wie ich auch Heidelberg immer so bezeichne. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Sehr lebendig, sehr vielfältig, aber es hat noch dieses Miteinander. Und ich glaube, das ist ein unschätzbarer Vorteil, den es nicht überall mehr gibt. Und deswegen ist das eine Seltenheit, die man bewahren muss. Und das gelingt nur, wenn man im aktiven, also im Stadtteil auch aktiv gerne zusammenarbeitet. Deswegen spielt der Stadtteilverein eine so große, die Vereine eine so große Rolle. Nicht mal nur mal beim Projekt mitzumachen, sondern sich auch ein bisschen tiefer zu verbinden mit dem Stadtteilverein. Die Jazz-Martinee, die jetzt wieder stattgefunden hat, gigantisch, ja, also super Jazz hier mitten in der Hanschesheimer Tiefburg, ist genau das, was die Menschen lieben, ich auch, und von daher hohe Attraktivität.
Ja, das finde ich auch. Also wir haben es auch schon davon gehabt, dass wir hier auch wahnsinnig viel Vereine haben, das hast du auch gerade gesagt. Und wir haben ja jetzt wirklich schon ein paar Podcast hier aufgenommen. Und was die Leute auch alles erzählen, ja, wie viele Bands wir alleine hier haben, ja, das ist Jazz, das ist Klassik, das ist Rock. Ich weiß nicht, da haben wir schon vieles gehört, ja. Und Vereine, was wir hier für Vereine haben, ja, das ist unfassbar. Das ist wirklich, oder?
Ja, die große Stunde der Vereine, die kommt ja, und du hast schon angesprochen, an der Hanschesheimer Kerwe. Was ist dein persönlicher Kerwe-Moment in Hanschesheim?
Wenn du über die Brücke gehst, zur Eröffnung, wenn die Tore aufgehen. Aber ich sag mal, die Tiefburg ist natürlich auch ein unglaublich reizvoller Mittelpunkt. Ja, das hat eigentlich so gut wie keinen Stadtteil, außer Hanschesheim oder Hennesse. Und das ist toll, dass man das bewahrt. Man hat da auch so einen Kleinod, auch wenn die Vernissagen da stattfinden, alles mögliche, die Treffen. Das ist toll. Also hier wird auch noch Kerwe so gefeiert, wie man sich das wünscht. Hier gehst du dann von den Handballern zu den Rugby Ständen und triffst viele Freunde und Bekannte. Es ist gar nicht so ein Fest für Auswärtige, kommen auch natürlich, aber es ist vor allem auch ein Treffpunkt, eine Begegnung der Handschussheimer oder der Heidelberger, würde ich mal sagen. Es kommen ja auch ganz viele aus Heidelberg danach hin. Und das ist toll. Das ist auch das, was eine Stadt auszeichnet, dass es noch solche Orte gibt.
Auch viele ehemalige Handschussheimer, die nur für die Kerbe wieder zurückkommen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Um sich dann dort zu treffen.
Genau.
Ja, wir freuen uns alle schon sehr auf die Kerbe. Vielleicht auch noch ein Thema für die Zukunft, was ich nochmal ansprechen wollte. Wir sehen zurzeit viele Plakate zum Thema Windkraft in Handschussheim. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, kannst du uns einfach mal auf den Stand bringen? Wo stehen wir denn gerade mit dieser Beschlussfassung? Da geht es um Flächennutzungspläne. Das ist für Leute, die nicht ganz so tief drin sind, sehr technisch alles, was gerade abläuft. Wo stehen wir denn da gerade?
Naja, also das Thema ist eigentlich relativ einfach. Wir sind uns einig, dass wir, wenn wir nicht weiter wollen, dass sich das Klima so deutlich ändert, dann müssen wir aufhören, fossile Energieträger in dem Umfang zu nutzen, wie wir es bisher nutzen. Also Gas, Kohle und so weiter. Ja. Wenn wir das nicht mehr wollen, dann haben wir auch einen klaren Beschluss, Ausstieg aus der Kohle, eigentlich auch Ausstieg aus dem Gas, aus der Atomkraft sind wir schon ausgestiegen, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Also wir müssen uns vor allem auch mal dafür entscheiden, wo wir einsteigen wollen. Der Bereich der erneuerbaren Energien bietet eine Menge Möglichkeiten. Das muss man allerdings behutsam machen. Man muss auch einen realistischen Zeitplan haben. Mhm. Wer sich jetzt mit dem Großkraftwerk Mannheim beschäftigt, die für uns, auch für die Energieversorgung jetzt der Fernwärme, also fast der gesamten Innenstadt mit Wärme, die Verantwortung hat, muss mal wissen, dass wir, wenn dieses Kohlekraftwerk nicht mehr als Kohlekraftwerk genutzt werden muss, brauchen wir Alternativen. Und eine Alternative zur Stromproduktion ist dabei auch Wind. Wesentlich besser, sehr kleine Fläche, sehr hoher Energieertrag. Also um sich das bildlich vorzustellen, mit einer Windkraftanlage kann man heutzutage so einen Stadtteil wie Ziegelhausen oder mit zwei Anlagen Handschussheim versorgen. Zwei Anlagen für so einen Stadtteil wie Handschussheim ist viel oder wenig. Ich sag eigentlich gar nicht so viel Anlagen, wenn wir Orte finden, die sich tatsächlich eignen. Und wir sind leider jetzt nicht in einem Gebiet, wo der Wind ständig bläst, wie an der Nordsee. Wenn wir aber nicht auch Windkraftanlagen bauen oder Solaranlagen, dann müssen wir alles von außen exportieren. Wir machen uns abhängig und auch der Strompreis wird sich bei uns deutlich erhöhen, wenn wir nicht selbst hier bei uns vor Ort produzieren. Und das bedeutet, allein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten müssen wir diese Produktion erhöhen. Deswegen Windkraftnutzung, ja, bin ein großer Freund davon, da wo es sinnvoll ist und nur da, unter Berücksichtigung natürlich auch des Naturschutzes. Auch das ist für uns normal und selbstverständlich, wie für jeden. Und ich träume eigentlich davon, dass wir gemeinsam mit den Handschussheimern und auch mit den Ziegelhäusern und Peterstälern Windkraftanlagen bauen für die Menschen vor Ort, an denen sie sich selbst beteiligen, die sie selber auch bezahlen, sich selbst damit ihren Strom produzieren. Und wenn wir es schaffen, dann auf den Höhenrücken, wir haben mal eine Konzeption gemacht mit 10, 12 Anlagen, keine Ahnung, wie viel nachher realistisch sind, vielleicht sind es nachher nur 6 oder 8, aber immerhin mit 6 Anlagen. Allein das Bild kann man jetzt schon 3,5 Stadtteile von Heidelberg mit komplett Strom versorgen. Das ist schon was. Dafür hast du einen Eingriff, sieht optisch vielleicht nicht so gut aus für manche. Ich sage, ich finde es gar nicht so problematisch. Und die Standorte, die müssen natürlich dann bezogen auf den Naturschutz so gewählt werden, wie es sinnvoll ist. Also ich bin dafür zu sagen, offene Prüfung, bitte ja. Und da, wo der Wind bläst und das ist auf den Höhenrücken, das weiß jeder, nur mal einfach etwas sinnvoller als in der Rheinebene, wo ich nicht so hohe Winderträge habe. Erst recht, weil man wissen muss, dass die meisten Winde mit hohen Windgeschwindigkeiten von Osten kommen. Das heißt, wenn ich hier wie beim Segeln in die Lehlage gehe, also hinter den Bergrücken mit der Anlage, also in die Rheinebene, direkt nach Hendesse, zum Beispiel ins Handschussheimer Feld, hätte ich wenig Ertrag, wesentlich weniger, als wenn ich auf den Höhenrücken eine solche Anlage hätte. Also ich glaube, wer den einen Schritt gehen will und sagt, wir steigen aus den Fossilen, der muss auch sagen, wo wir einsteigen und der muss dann auch eine gewisse Akzeptanz mitbringen, da auch eine Veränderung mit zu akzeptieren, die aber aus meiner Sicht auch verhältnismäßig ist.
Ja, also, aber ich denke, wir werden sehen, das wird dann auch zum Stadtbild von Heidelberg und vielleicht auch Handschussheim dann dazugehören, dass wir Windräder sehen in Heidelberg. Ja, wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts und ich stelle ja immer noch so eine Frage an unsere Gäste, eine Überraschungsfrage. Und weißt du, seit wann Handschussheim zu Heidelberg gehört? Wann Handschussheim eingeweidet wurde? Ja, Carmen kennt die Frage auch nicht.
Das ist die Frage, die er sich immer aus den Fingern zieht. Und Sophie und ich, wir freuen uns immer drauf, wenn sie kommt, weil er hat auch die Lösung.
Also ja, ehrlich, uns da gar nicht also ich bin sicher, er löst sie gleich auf. Also ganz auswendig weiß ich nicht, aber ich kann zumindest eins sagen. Hanschelsheim gab es schon, da gab es Heidelberg noch nicht. Also von daher, Hanschelsheim ist ein sehr historischer Ort. Wir haben ja große Jubiläen schon, die 1200-Jahr-Feier gefeiert. Also Hanschelsheim hat seine Berechtigung als Urstätte. Selbst die Römer waren ja schon auf dieser Seite des Neckars unterwegs. Ja, hier war, glaube ich, die großen Wäschereien und das Rotlichtmilieu. Die große Garnison war dann eher in Ladenburg. Aber trotzdem ist dieser Ort schon etwas ganz Besonderes.
Also ich frage deswegen, weil tatsächlich das nächste Jubiläum schon bald wieder bevorsteht. 1903 wurde Hanschelsheim eingemeindet. Das heißt, wir haben dann 28, haben wir 125-jährige Eingemeindung. Und was gehört da dazu zu so einem Eingemeindungsfest? Dann werden wir, denke ich, wieder ein großes Fest hier in Hanschelsheim feiern. Feiern können wir ja, die Hanschelsheimer, was wir an der Kerbe immer
beweisen.
Und was gehört noch zu so einem Fest? Eine Festzeitschrift. Und ich habe tatsächlich, die gibt's bei der Uni-Bibliothek, gibt es die Festzeitschrift zum 50-jährigen Jubiläum von Hanschelsheim.
Großartig.
Und da habe ich nämlich was gefunden da drin. Das würde ich vielleicht zum Abschluss gerne vorlesen, weil es einfach so perfekt passt zu unserem Podcast. Die Überschrift jetzt vielleicht nicht, ich lese mal in Auszügen vor. Und zwar heißt die Überschrift, ist Hanschelsheim rückständig? So mancher, der in der Kleinstadt oder in ländlichen Vorstadt lebt, fühlt sich bei seinen Einkäufen im Hintertreffen gegenüber dem Großstädter. Aber ist diese Voreingenommenheit wirklich berechtigt? Die Hanschelsheimer Situation ist vielleicht dadurch etwas schwierig, weil wir vor allem kein geschlossenes Geschäftszentrum haben. Wenn Sie aber bei uns in Hanschelsheim aus diesen Gründen nicht überall die glanzvollen Aufmachungen finden und die Reklame, die Sie so anspricht, so bietet Ihnen auch unsere Geschäfte doch fast alle Waren wirklich zu vorteilhaften Preisen an. Sie finden hier so ziemlich alle bekannten Markenartikel, dieselben Zigaretten, Weinbrandmarken, Parfümerien, Schokoladen, Konserven, dieselben Markenstrümpfe und so weiter, wie in den elegantesten Hauptstraßengeschäften in der gleichen Verpackung zu garantiert nicht höheren Preisen. Einen schweren Stand hat allerdings der alteingesessene Hanschelsheimer Lebensmittelhändler. Aber gerade er lohnt die Treue seiner Kunden durch ganz besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie Handwerksaufträge zu vergeben haben, alle Handwerkszweige sind im Stadtteil vertreten und am Ende dieses Büchleins aufgeführt. Wir möchten Sie alle darauf hinweisen, dass wir zusammen eine Schicksalgemeinschaft bilden und wirtschaftlich voneinander abhängig sind. Wenn wir einander mehr unterstützen, wird es uns allen besser gehen. Und den letzten Abschnitt, den wird man vielleicht heute ein bisschen anders formulieren, aber trotzdem finde ich ihn ganz goldig. Darum richten wir auch die herzliche Bitte an jeden und besonders an unsere Hausfrauen. Sie mögen bei ihren Einkäufen immer zuerst überlegen, ob man die betreffende Ware im Ortsteil nicht besser oder wenigstens ebenso gut bekommt.
Das ist ja großartig.
Ja, 50 Jahre Eingemeindung Hanschelsheim. 1953 zu finden im Universitätsarchiv.
Ja.
Wahnsinn.
Super.
Das ist toll.
Also.
Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast.
Ja, vielen Dank, dass du da warst im Podcast. Und ja, es bleibt spannend mit der Baustelle.
Absolut. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Feierabend.